Es ist so eine Freude, hier zu sein. Ich möchte mal ganz kurz die Ältesten bitten. Würdet ihr einmal aufstehen und das Leitungsteam, älteste Ehefrauen, Doris, Jürgen, Uli, das die Gemeindeleitungsteam, ich kenne leider nicht alle eure Namen. Ja, Christine, super. Ihr kennt die Namen, das ist gut. Wow. Ich muss sagen, ich bin hier vorhin reingelaufen und einer von nach dem anderen habt ihr mich begrüßt. Und ich bin total berührt und ich bin jetzt schon gesegnet, bei euch in der Gemeinde zu sein. Ich bin so gesegnet, bei euch in der Gemeinde zu sein. Man läuft hier rein und man merkt die Liebe und die Barmherzigkeit, die ihr habt für Menschen und für Gott. Man merkt die Liebe, die ihr habt. Da ist ein echtes Fundus, auch an Barmherzigkeit, was man nicht überall spürt. Und ihr seid Menschen der Liebe, in einer Gemeinde der Liebe und des Wortes. Und das ist so kostbar. Als ich gebetet habe für euch und auch besonders für eure Leitungsteam, bevor ich hier hingekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, dass der Herr sagt, ihr seid welche, die gestanden habt durch die Zeiten. Durch die Zeiten habt ihr gestanden, sowohl durch Stürme in der Gemeinde als auch durch persönliche Stürme und Zeiten. Und ihr habt gestanden und ihr habt gestanden hierauf, auf dem Wort. Und es gibt viele Dinge, die einen rütteln und schütteln können, aber ihr habt gestanden hierauf und auf dem, den ihr drin kennengelernt habt, der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Die Liebe selbst. Ich glaube, ich wechsle lieber auf ein anderes Mikro. Ist das okay? Ja. Es liegt an mir, nicht an den Technikern. Ich weiß das. Bevor das ablenkt, so ist es besser. Wunderbar, danke. Ihr habt gestanden auf dem hier und ihr seid Leute der Liebe. Ihr habt euch nicht abrütteln lassen und der Herr möchte euch heute Morgen ehren. Als Gemeinde und auch besonders eure Leiterschaft, er möchte euch ehren und sagen, wunderbar, gut gemacht. Gut gemacht, ihr Treuen. Er sieht eure Hingabe. Und er möchte euch sagen, da ist eine Rückerstattung und eine Wiederherstellung, die kommt für dieses Haus und für diese Region. Da ist eine Rückerstattung, wo der Feind stehlen wollte und rückeln wollte und Leute ablenken und verwirren Leute wollte. Da ist eine Rückerstattung und es wird euch zum Besten dienen. So wie es in Römer 8 heißt, es wird euch zum Besten dienen. Da ist was Gott jetzt gerade macht in dieser Saison. Ja, Jürgen, du hast vorhin erzählt, ihr seid gerade ohne Pastor und da ist sicherlich eine Schwierigkeit da drin, eine Herausforderung, aber der Herr gebraucht das zum Besten für diese Gemeinde und für diese Region. Er wird euch vernetzen und er macht das schon auf eine ganz neue Art und Weise, wo euer Einflussbereich vergrößert wird hier und wo er wiederherstellt und wie er euch ergänzt, auch als Team ergänzt und Menschen an die Seite stellt. Und ich glaube das wirklich von Herzen, dass Gott diese Gemeinde hier hingestellt hat aus einem Grund und dass die Liebe, die ihr habt, die Barmherzigkeit, die ihr habt und die Treue, die ihr habt, zu sagen, wir halten hieran fest, egal was komme, was wolle, dass das total der Schlüssel ist und Segen bringen wird für euch und für viele, viele Generationen. Und ich möchte euch einfach bitten, Gemeinde, könnt ihr einmal eure Hände ausstrecken zu euren Leitern und können wir sie alle gemeinsam einfach mächtig segnen? Weil Leiterschaft ist gar nicht so ein easy Job. Das ist gar nicht so einfach. Es ist viel einfacher, irgendwo Gastsprecher zu sein. Aber Hirte zu sein, ja, ist doch so. Ich kann heute meine Lieblingsthemen auspacken. Aber Hirte zu sein, heißt, ihr durch dick und dünn eine Gemeinde zu tragen und den ganzen Ratschluss Gottes zu lehren und zu reifen und mit zu sein. Das ist gar nicht so einfach. Also lass uns sie ausstrecken und wirklich segnen. Oh, Halleluja. Vater, ich danke dir für dieses wunderbare Team, Herr. Ich danke dir für ihre Treue und für ihre Hingabe durch die Zeiten hindurch, Herr. Ich danke dir durch das Rütteln und das Schütteln und durch die Herausforderung, dass du ihnen treu warst und dass sie deine Liebe geschmeckt haben, wieder und wieder und wieder, deine Güte. Und ich danke dir, wie sie deine Güte einfach weitergeben, in jedem Gespräch, in jedem Gebet, in jedem Handauflegen, in jedem Lächeln auf der Straße, dass sie deine Güte weitergeben, Herr. Und wir beten, dass du sie festigst und mächtig segnest. Im mächtigen Namen Jesu segnen wir sie mit Weisheit für diese Saison, mit klarer Sicht, Heiliger Geist, ich bete für eine Sensibilität des Geistes, wie sie nie zuvor geschmeckt haben, Herr. Dass sie deine Stimme hören und deine Leitung sehen und die Zeiten erkennen, in denen sie leben und die richtigen Weichen stellen für diese Gemeinden, Herr. Aber wir segnen sie auch mit deinem Schutz im mächtigen Namen Jesu für ihre Leben. Dass ihre Leben überfließen von deiner Güte, Herr. Dass sie wissen, wann sie Ruhezeiten brauchen, wann sie auftanken, Herr. Dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen, Jesus. Dass sie aus dem Überfluss nehmen, Herr. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ein persönliches Wort will ich noch loswerden, was mich total berührt. Ihr habt wunderbare Leute hier. Alle, die ihr über 50 seid, würdet ihr mal eure Hand heben? Darf man sowas fragen? Das ist so cool. Liebe Leute, manchmal traut man sich nicht zu sagen, wie alt man ist. Aber das ist ein Fundus, den ihr hier habt in der Gemeinde. Mein Mann und ich habe das vorhin nicht erzählt, aber wir leiten auch einen Jugenddienst, einen übergemeindlichen Jugenddienst in Oberfranken. Oase Community nennt sich das, wo wir so Jugendcamps machen und Events und Veranstaltungen. Wir arbeiten viel mit jungen Leuten. Aber die Wahrheit ist, wir erleben total viel in Gemeinden, dass da geistliche Väter und Mütter fehlen. Und diese Gemeinde ist eine Gemeinde der geistlichen Mütter und Vaterschaft. Hier sitzen geistliche Väter und Mütter in euren Reihen. Hier sitzen Beter in euren Gemeinden. Hier sitzen Leute, die wirklich, ihr habt die Liebe und ihr habt getragen und gestanden durch die Zeiten. Und ich möchte euch einfach ehren heute Morgen und sagen Dankeschön und rennt weiter. Das lohnt sich. Wir jungen Spunde, wir brauchen euch. Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch dazu zählen darf, aber wir brauchen euch. Das ist so eine Ermutigung zu sehen, Menschen, die vor uns gegangen sind und die immer noch stark gehen mit 50, 60, 70, 80, 90. Wir brauchen das. Leute, die beten, die dabei stehen, die leiten, die Rat geben, die mit Weisheit und Weitblick nach vorne gehen und die einfach, die dahinter stehen, die Wege gegangen sind, die wir noch nicht gegangen sind. Also Dankeschön. Danke, dass ihr geistliche Väter und Mütter seid. Ja, das möchte ich einfach ehren und euch darin segnen. Okay. Oh, Halleluja. Vielleicht haben wir ja nachher nochmal Zeit für ein paar prophetische Eindrücke. Hier sind so viel kostbare Herzen und sonst sehen wir uns beim Kaffee und haben vielleicht das ein oder andere Gespräch. Das würde mich auch freuen. Aber ich habe ein Wort auf dem Herzen heute Morgen, was mir auf der Seele brennt, wo ich einfach die Zeit für nehmen möchte. Okay. Im Lobpreis gerade war ich mit meiner kleinen Tochter hinten, deswegen habt ihr mich nicht so gesehen, aber ich liebe Anbetung. Ich liebe diese Zeiten in Gottes Gegenwart, weil ich Jesus liebe. Und wenn ihr mich sehen würdet im Lobpreis, dann würdet ihr feststellen, ich bin nicht so ein Stillsteher. Bin ich ja hier auch nicht. Ich bewege mich und tanze und heb meine Hände, weil mein Jesus mein Leben verändert hat. Und weil er alles verdient, was ich habe. Und ich komme da nicht drum herum. Und für mich bedeutet das, dass ich nicht stillstehen kann, weil ich so bin. Aber weil ich weiß, dass alles, was ich habe, möchte ich ihm geben. Wisst ihr, wie ich das meine? Alles, was ich habe. Und da ist mir auch egal, wie das aussieht und wie sich das vielleicht nach außen anfühlt. Und manchmal, weiß ich, ist das ungewohnt für Leute, das zu sehen. Aber mein Jesus verdient alles, was ich habe. Er hat mein Leben total verändert. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie, in einer Gemeinde ganz ähnlich wie dieser, einer geisterfüllten Bibelglaubenden Gemeinde. Und ich bin meinen Eltern so dankbar dafür. Die waren Lobpreisleiter in dieser Gemeinde. Ich habe Gott in jungen Jahren erlebt, mit 3 Jahren das erste Mal Jesus mein Leben gegeben. Mit 8 Jahren hat Gott angefangen, zur Zeit meiner Taufe, mit ganz, ganz bewusst und eindrücklich mir seine Stimme vorzustellen und zu mir zu sprechen und mir Dinge zu zeigen. Manchmal mit einer hörbaren Stimme, manchmal mit Eindrücken. Ganz oft, dass ich Dinge einfach plötzlich wusste. Also, da war einer in der Gemeinde das erste Mal reingekommen und Gott zeigt mir, siehst du die Person? Und siehst du die Person am anderen Ende der Gemeinde? Die werden heiraten. Und ein halbes Jahr später verkündigen die, dass die sich verlobt haben. Und ich nur so, okay, Gott, okay, ja. Und lauter so Sachen habe ich erlebt, wie wir in unser Auto eingestiegen sind und ich auf einmal gewusst habe, wir müssen zur Werkstatt und wollte das meinen Eltern gar nicht sagen, aber es hat mich nicht losgelassen, bis ich unter Heulen meinen Eltern, Mama, Papa, wir müssen zur Werkstatt fahren. Und ich habe so lange meine Eltern genervt, bis wir zur Werkstatt gefahren sind. Und in der Werkstatt sagt der Mechaniker, ja, ne? Mechaniker sagt dann meinen Eltern, wären sie noch 10 Kilometer weitergegangen, wäre das Ding in die Luft geflogen, der Motor. Und so krasse Dinge. Und Gott hat einfach mir seine Stimme vorgestellt und seine Leitung und mir immer wieder gezeigt, wie er mit uns gehen möchte in unserem täglichen Leben und Weisheit hat für uns und Worte. Und habe ihn wirklich erlebt als Kind und dann bin ich herangewachsen, wie das so ist, zu einem Teenager geworden. Und in unserer Familie und Gemeinde und in unserem Umfeld ist eine sehr schwere Zeit, sag ich einfach mal, ausgebrochen. In meiner Familie gab es so Monat für Monat so eine Katastrophe nach der nächsten. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Jeden Monat ein Todesfall, jemand hat sich Knochen gebrochen, dann stand auf einmal alle Bäume in unserem Garten in Flammen. Und also eine Sache nach der nächsten. Mein Opa meine Großeltern waren sehr krank, meine Oma hatte MS und hatte kräftige Schübe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist dann gelähmt aufgewacht. Und wir haben viel Zeit verbracht, zum Krankenhaus zu fahren. All solche Dinge, die einfach sehr hart waren und in meiner Familie, die Familie sehr unter Druck gesetzt haben, sag ich mal. Ne? Heute glaube ich, da war viel Angriff und hätten wir manche Dinge verstanden, vielleicht damit anders umgegangen. damals haben wir an Jesus festgehalten, so gut wie wir das konnten. Und danke Gott, er hat uns da durchgetragen und uns nicht losgelassen. Aber ich weiß, ich habe angefangen, mich zurückzuziehen von meinen Eltern, um ihnen nicht noch mehr Sorgen zu machen. In der Schule ist dann eine schwierige Zeit angefangen, dass meine eigentlichen Freunde haben angefangen, Menschen zu mobben und sich immer ein Opfer der Woche auszusuchen, so haben sie das genannt. Ja, wirklich. Leute zu piesacken und es fing erstmal harmlos an mit kleinen Scherzen und nervigen, jemanden pieksen, die Stifte klauen, kleinen Kleinigkeiten. Aber ich weiß, am Anfang, das waren meine besten Freunde, am Anfang habe ich nur zugeguckt, weil ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, den Schmerz in den Augen der Person, die sie das Opfer genannt haben. Und dann habe ich mich dazwischen gestellt und gesagt, ich kann das nicht, das geht nicht, hört auf. Das erste Mal haben sie mich einfach komisch angeguckt, was will denn diese da von uns? Und dann ist es aber immer wieder passiert. Und dann gab es am Ende das Opfer der Woche, das Opfer des Monats und das Opfer für immer, das war ich. Da sind meine Freunde, haben sich einfach völlig gegen mich gerichtet, weil das einfach so eine Situation war, wo wir so gegeneinander standen. Und das war sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das war eine sehr schwere Zeit für mich als Teenager. Und ich habe angefangen, mich zurückzuziehen in meinen Gefühlen. Ich denke, aus Selbstschutz vor meiner Familie, aber am Ende auch vor Gott. Ich weiß, ich saß mal in der Gemeinde im Lobpreis und Lobpreis war immer mein Zufluchtsort. Das war der Ort, wo ich Jesus begegnet bin, ihn geliebt habe, er zu mir gesprochen hat. Und ich saß da und habe gedacht, Gott ist 300 Kilometer weg. Meine Gebete gehen nicht weiter als in die Decke. Ich spüre ihn überhaupt nicht mehr. Die Intimität, die ich immer gespürt habe mit dem Heiligen Geist, war auf einmal nicht mehr da. Und es ging so weit, ich muss kürzen, aber ich glaube, manchmal sind Zeugnisse gut, dass ich eines Nachts im Bett lag und gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob du real bist. Ich weiß nicht mehr, ob alles, was ich erlebt habe mit dir, ob das Einbildung war. Meine Eltern mir das einfach erzählt haben. Und ich kann nicht mehr. Wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich mir vorstellen. Wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich, dass du dich mir vorstellst und dass du mir das zeigst. Sonst bin ich fertig mit dir. Weil in meinem Kopf als Teenager dachte ich, naja, wenn ich kein Christ bin, dann könnte ich auch mit meinen Freunden mitmachen. Ne? Den ganzen Mist, dann hätte ich auch nicht die Schwierigkeiten. Und habe das gebetet und mich umgedreht und das erste Mal seit Monaten geschlafen wie ein Baby. In den nächsten 2 Wochen, Gott ist so gnädig, oder? Gott ist so gnädig, er begegnet uns, wo wir sind. Besonders auch unseren Kindern. Ich bin echt dankbar dafür. Aber er begegnet uns, wo wir sind. Es sind zwei Dinge gewesen, weil Gott unser Herz kennt. Er wusste meine Verzweiflung und warum ich dieses Gebet gebetet habe. Ach, und dann habe ich gesagt, übrigens, meine Brille will ich nicht mehr. Wegen der wurde ich gehänselt. Ich hatte eine dicke Brille, seit ich 4 Jahre alt war. Geschielt, Augen abgeklebt, lauter wilde Sachen. Ich bin eines Tages von der Schule nach Hause gegangen, bin gelaufen von der Bahnhaltestelle nach Hause. Auf einmal war meine Sicht ganz verschwommen und ich dachte, mir sind Fliegen auf die Brille geklatscht. Die Brillenträger kennen das hier. Habe die Brille runtergenommen, um sie sauber zu machen und habe alles glasklar gesehen. Ich habe die Brille wieder aufgesetzt, alles war verschwommen. Ich habe die Brille genommen, angeguckt, die war total sauber. Und ich stand da am Wegesrand, Brille auf, Brille ab, Brille auf, Brille ab, Brille auf, Brille ab. Und die Autos, die vorbeigefahren sind, die müssen gedacht haben, ich hatte einen Knall. Aber ich konnte nicht glauben, in einem Moment waren meine Augen heile. In einem Moment von dem nächsten. Meine Mama hat mir das nicht geglaubt, als ich nach Hause gegangen bin, hat gesagt, wir gehen erst zum Augenarzt. Wenn der Augenarzt sagt, deine Augen sind heile, dann darfst du die Brille ablassen. Kluge Eltern. Aber der Augenarzt hat das dann ein paar Monate später tatsächlich bestätigt. Ich war jetzt neulich nochmal mit meiner Familie beim Augenarzt und er sagte, deine Augen sind perfekt, Sarah. Nichts auszusetzen von einem Moment aus dem nächsten. Oh, Gott ist mir so begegnet. Und dann bin ich mit in eine Jugendgruppe gegangen, weil ich dachte, also jetzt hat Gott das gemacht und mein Gebet beantwortet, jetzt muss ich ihm auch eine Chance geben. Ne? Bin das nächste Mal, als meine große Schwester mich genervt hat, mich zur Jugendgruppe gegangen. Und die haben angefangen, Lobpreis zu machen. Das Lied spielt, It's all about you, Jesus. Es geht nur um dich, Jesus. Und während dieses Lied spielt und ich anfange zu singen, kommt die Gegenwart Gottes und fällt. Und ich breche in Tränen aus und ich falle auf die Knie. Und ich saß da wahrscheinlich, ich weiß nicht, 2 Stunden, 3 Stunden, solange diese Jugendgruppe ging, während der Predigt und allem. Ich saß auf meinen Knien am Heulen, weil ich Jesus gesehen habe. Weil ich Jesus gesehen habe am Kreuz und auch noch davor, wo er in diesem Hof ist, wo Petrus ihn verleugnet, wo seine Freunde alle weggehen, ihn alle verlassen, ihn alle zurücklassen. Und dann sehe ich Jesus am Kreuz vor mir, als ob ich da sitze. Und er schaut mich an und ich wusste, das war für mich. Er schaut mich an und ich wusste, er sagt zu mir, Sarah, ich habe das für dich gemacht. Ich habe das freiwillig gemacht, dass alle meine Freunde mich verlassen haben, dass die euch alle verleugnet haben. Ich habe das freiwillig für mich, für dich auf mich genommen, damit du nicht alleine bist in deinem Schmerz, damit du deine Verzweiflung nicht tragen musst. Damit du nie wieder, weißt du, ich habe immer gedacht, keiner weiß, wie es mir geht. Keiner weiß, wie ich mich fühle. Keiner weiß, was ich alles mitmache und trage. Aber mein Jesus, der weiß. Der weiß das. Mein Jesus weiß genau, wie es dir geht. Weißt du, wenn du hier sitzt heute Morgen und du weißt nicht, wo du dich hinwenden sollst und du hast das Gefühl, keiner weiß, keiner weiß, was in deinem Leben passiert. Niemand weiß, wie du dich fühlst. Niemand sieht dich. Niemand liebt dich. Boah, ich verspreche dir, es gibt einen, der alles weiß und der gekommen ist für dich, dem das nicht egal ist, der genau weiß, wie du dich fühlst, der genau weiß, wo du stehst und der dich liebt. Mehr als alles. Mehr als alles. Amen. Oh, ich wusste von dem Tag an, dieser Jesus ist der, dem mein Leben gehört. Wenn das mein Jesus ist, oh, dann will ich ihn kennenlernen. Dann will ich alles, was in diesem Wort steht, erleben. Denn wenn er der ist, der meine Augen heile macht, einfach so, weißt du, das ist ja nicht schlimm, eine Brille ist überhaupt nicht schlimm. Heute will ich manchmal eine, weil das so stylisch aussieht. Ist überhaupt nicht. Aber der einfach nur das Gebet hört von einer 13-Jährigen. Wenn er das hört, dann ist auch alles andere, was hier drin steht, wahr. Und das ist keine Theorie. Und es ist zum Erleben. Und es ist für mich. Mein Jesus. Dein Jesus. Für dich gekommen. Es gibt diese, kennt ihr Lukas 7? Aufgrund der Zeit lese ich das nicht vollständig, ja. Aber ihr kennt die Geschichten von Maria. Die meisten Personen glauben, dass es Maria Magdalena war, ja. Da gibt es unterschiedliche Berichte in der Bibel. Macht auch nichts. Die Frau, die das Alabasteröl vor Jesu Füßen ausgießt, die seine Füße wäscht mit ihren Tränen und mit ihren Haaren. Ihr kennt die Geschichte, oder? Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe dieses Bild. Weil ich mich da sehe und weil ich mich da sehen will. Ich sage, Jesus, so jemand will ich sein, die alles gibt, der egal ist, was die Leute links und rechts denken, weil du hast alles für mich gegeben. Und wisst ihr, ihr kennt die Geschichte, ne? Es gibt dann einen Pharisäer, den Simon, der sagt, oh, wenn Jesus nur wüsste, was für eine schlechte Frau das ist, was für eine Sünderin das ist, was die alles gemacht hat, dann würde er das niemals zulassen, dass die seine Füße berührt. Und Jesus hört das oder weiß das, dass er das denkt. Und er sagt zu ihm, Simon, oh, Simon, hör mir zu. Wenn jemand 50 Denare erlassen wurde oder jemand 500 Denare erlassen wurde, wer glaubst du, wer liebt mehr? Und Simon sagt, na, der 500 erlassen bekommen hat, ne? Der die große Schuld erlassen bekommen hat. Und dann heißt es da, Lukas 7, 47, so ist das mit dieser Frau. So ist das mit dieser Frau. Sie hat, ich sag dir, sie hat viel geliebt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sagt ja am Ende, weißt du was? Die ist so leidenschaftlich und sie gibt alles hin. Sie hat meine Füße gewaschen. Du hast mir noch nicht mal die Füße gewaschen. Du hast mir noch nicht mal ein Tuch angeboten. Aber sie hat es für mich gemacht und sie hat das rückhaltslos gemacht, weil ihr viel vergeben wurde. Weil sie weiß, dass sie mich braucht. Weil sie weiß, dass sie Gnade braucht. Weil sie weiß, dass sie meine Liebe braucht. Dieses Thema der Liebe Gottes, ich hatte das so auf dem Herzen, weil manchmal, wenn wir lange Christen sind, es ist so gut, uns daran zu erinnern, was Jesus getan hat für uns. Ihr wisst das alle, ich weiß das, was ich heute predige, ihr wisst das, weil ihr Gott kennt, weil ihr schon seine Kinder seid. Aber es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, immer wieder. Und wir dürfen das, immer wieder. Deswegen gibt es das Abendmahl, ne? Dass wir essen von seinem Leib, trinken von seinem Blut, immer wieder darauf rumkauen, was er für uns getan hat. Weil es ist alles, oder? Es ist die Grundlage unseres Lebens, unseres Glaubens. Es heißt, Jesus ist der Anfang und der Vollender unseres Glaubens. Der Anfang und das Vollender. Ohne Jesus bin ich nichts. Ohne Jesus, ohne seine Gnade, ohne seine Liebe bin ich gar nichts. Er ist der, der die Liebe in mir bewirkt. Der die Liebe mir aufsteigen lässt, der mich verändert, der mir Leben schenkt, der mir den Atem geschenkt hat, oder? So, lasst uns das kurz angucken. Ihr dürft mal kurz aufschlagen mit mir Kolosser 2. Eine meiner Lieblingsstellen. Ist nicht, ob ihr Bibeln dabei habt hier in der Gemeinde oder eure Handys, sonst machen wir es auch hier oben dran. Genau, ihr seht es, super. Ich mag immer meine Bibel auch aufschlagen. Das ist irgendwie was anderes, ne? Wenn man das in seiner eigenen Bibel liest. Oh, das ist so kostbar. Komm mal, ich sag das und jetzt mit einer Hand fällt es mir hier gerade schwer zu blättern, aber macht nichts. Ich habe es auch in meinen Notizen. Kolosser 2, Vers 13 oder ab Vers 13 lesen wir, okay? Eine meiner Lieblingsstellen. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht. In ihm, in Jesus, ne? Indem er uns alle unsere Vergehungen vergeben hat. Lass uns mal kurz auf Pausenknopf drücken, bevor wir weiterlesen. Euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen, Lasst uns uns kurz erinnern, warum waren wir tot in unseren Vergehungen? Was heißt das? Was heißt das? Wir wissen alle, ihr habt es bestimmt gehört, ihr sagt es in der Gemeinde, dass Sünde zum Tod führt, oder? Ist euch nichts Neues, ne? Aber die wir tot waren, warum? Lasst uns das mal kurz auspacken. Gott ist das Leben. Amen. Jesus, das heißt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ja? Ich bin überzeugt, wenn Jesus das Leben pur ist, als Gott den Menschen Leben eingehaucht hat, da hat er uns von sich selbst gegeben. Ich bin überzeugt davon, dass das Leben, was er uns geschenkt hat, ist immer schon nur in ihm gewesen. Leben. Gott hat die Welt geschaffen vor tausenden von Jahren und er hat jeden von uns schon erdacht. Er wusste genau, dass du hier sein würdest heute. Das Wort sagt, jeder deiner Tage ist geschrieben in einem Buch. Er wusste, dass du hier sein würdest. Und er hat die Welt gemacht wunderbar, weil er uns liebt und weil er uns wollte und weil er uns einladen wollte, oder? In diese wunderbare Einheit, die ist zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, ne? Diese perfekte Liebe und Freude und Leben im Überfluss. Er hat uns daran eingeladen. Er dachte, lass uns den Menschen machen. Er hat uns eingeladen und er hat uns Leben geschenkt. Er hat uns sich selbst geschenkt. Adam und Eva, ich liebe das, ne? Jeden Abend oder morgen spazieren gegangen mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Spazieren gegangen und mit ihm geredet und sich unterhalten. Und na, was habt ihr heute gemacht und wie geht's dir so? Ich stelle mir das manchmal so vor und ich freue mich daran. Ja, weil wir jetzt das heute auch wieder dürfen, das ist so gut. Aber sie sind mit ihm spazieren gegangen und ins Leben gegangen. Und was haben wir Menschen gemacht? Die Menschheit hat sich abgewendet von Gott, oder? Adam und Eva und am Ende auch jeder von uns, ne? Sich abgewendet von Gott, gesagt, ich will meine eigenen Regeln machen. Ist ja schön mit dir hier im Garten, aber ich mache mal meine eigenen Regeln, ich weiß besser. Ich probiere es mal ohne dich. Ich probiere es mal ohne dich. Ist jetzt stark vereinfacht, ne? Aber ihr kennt die Schöpfungsgeschichte. Ich glaube, ich muss das nicht alles erzählen. Aber wir Menschen haben uns abgewendet. Und das ist, was die Bibel Sünde nennt, oder? Die Bibel nennt Sünde, dass wir, was ist die Sünde, von der der Heilige Geist überführt, dass sie nicht an mich geglaubt haben. Sünde ist nicht unser Vertrauen in ihn zu setzen. Ist jedes Mal, wenn wir uns abwenden vom Vater und unser eigenes Ding machen wollen, unser eigener Herr sein wollen, denken, wir können das besser. Und Gott in seiner Großzügigkeit, der lässt uns das tun. Der hat uns Freiheit geschenkt und er lässt uns das tun. In seiner absoluten Großzügigkeit. Das Problem ist nur, wir können das auch machen als Menschen, haben wir ja alle erlebt. Und die Menschheitsgeschichte hat das erlebt. Aber das bringt Folgen mit sich, ne? Wenn er das Leben ist, das ist wie der Atem in unserer Lunge. Ich sag immer, du kannst das schon machen, ohne Gott unterwegs zu sein, aber das ist wie Luft anhalten. Ich habe keine Lust auf Sauerstoff heute. Ich probiere es mal ohne. Das geht schon, ne? So für 30 Sekunden. Oder wie lange du halt Luft anhalten kannst. Neulich habe ich gelesen, jemand kann das 7 Minuten. Da bin ich schwer beeindruckt. Aber irgendwann wirst du die Folgen davon spüren, ne? Weil du dir schaffen bist, mit Sauerstoff zu leben. Irgendwann wirst du Halluzinationen haben und nicht mehr den Marathon laufen können, so ohne Sauerstoff, weil du geschaffen bist für Sauerstoff. Und genauso ist es mit Gott. Wir sind geschaffen für eine innige Einheit, eine innige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wir sind nicht geschaffen dafür, ohne Sauerstoff und ohne Gott durch die Gegend zu laufen. Und die Menschheitsgeschichte hat die Konsequenzen erlebt, oder? Jeder von uns. Die Krankheit, die Sünde, der Tod, der Schmerz, der in die Welt gekommen ist, das Leid, der Krieg, all diese Dinge, ist, weil Menschen gesagt haben, oh, ich lebe heute mal ohne dich. Super. Oh, aber Gott in seiner Barmherzigkeit, deswegen waren wir tot, ne, in unseren Vergehungen, hat uns lebendig gemacht. Mit ihm. Indem er uns alle Vergehungen vergab. Er hat den Schuldschein, Kolosser 2, Vers 14, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte genommen und ihn ans Kreuz genagelt, ihn fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er Triumph über sie erhalten. Jesus, unser Gott, ist so ein liebender Gott. Er hat nicht da gestanden und gesagt, na, jetzt seht mal, wie ihr zukommt. Ihr wolltet ohne mich? Dann seht mal zu. Viel Spaß. Viel Spaß, als wir angefangen haben, Sünde und Krankheit und Leid und all die Dinge, die uns Schmerzen zufügen und die passieren in der Welt, die Kriege, die passieren in der Welt. Wir haben nicht einen Gott, der im Himmel sitzt und sagt, ja, habt ihr euch eingebrockt? Dann lebt mal damit. Könnte er ja auch, oder? Wäre ja fair. Manchmal fragen mich Leute, die sagen, warum passieren all diese Sachen? Warum lässt Gott das zu? Und was sie eigentlich sagen ist, warum schaut er einfach zu? Ist ihm, da bin ich ihm egal. Und in mir ruft alles, aber er schaut doch nicht nur einfach zu. Er hat nicht einfach zugeschaut. Jesus hat unser Schmerz gesehen, unser Leid, den wir uns selbst verbockt haben. Die Welt, ja? Was wir selbst vermasselt haben. Er hat es gesehen und er hat alles stehen und liegen lassen. Er hat die Herrlichkeit des Himmels hinter sich gelassen, heißt es in Philipper. Alles abgelegt und gesagt, ich komme. Ich komme wie ein Vater, der liebt, oder? Ich komme. Er hat nicht seine Engel geschickt und irgendwen anders regelt das mal für mich, sondern wie ein Vater, der liebt, der das Schreien seiner Kinder hört, hat er alles stehen und liegen lassen, um deinen Schmerz zu tragen, um dein Leid zu tragen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Die Verantwortung für unsere Schuld. Das ist das große Bild, oder? Wenn wir reinzoomen in, haben wir, nee, eine Flipchart, haben wir, macht nichts. Kein Problem, gar kein Problem. Ich erzähle euch das ohne Flipchart. Ich wollte jetzt ein schönes Bildchen machen. Lass uns mal, das ist das große Bild, okay? Lass uns für einen kleinen Moment auf die persönliche Note gehen. Jeder von uns, der Schuldschein. Hey, wir alle, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, wie du gelebt hast. Manche von euch, ihr seid schon euer Leben lang Christen. Und andere von euch, ihr habt wilde Geschichten, habt wilde Dinge erlebt und vielleicht auch getan, ja. Aber egal wie es ist, wir alle haben schon gesündigt, oder? Wir alle haben Fehler gemacht. Ich finde, das Einfachste ist immer das Zwischenmenschliche, ne? Wir alle, also ich, obwohl ich mich ausstrecke, Jesus ähnlicher und ähnlicher zu werden, ist nicht so lange her, dass ich mich erinnere, das letzte Mal was gesagt zu haben, ohne dass ich es wollte, dass jemand anderen verletzt hat. Fragt mal meinen Ehemann. Da entschuldige ich mich wahrscheinlich am häufigsten. Auch weil wir uns für immer kleinere Sachen entschuldigen. Aber ist ja so, ne? In der Ehe. Ja, da entschuldige ich mich am häufigsten. Aber wir alle sagen Sachen manchmal, die jemanden verletzen. Wenn ich das tue, darf ich dich als Beispiel nehmen, Miriam? Wenn ich jetzt was mache, stellt euch mal vor, ich kenne die Miriam nicht so gut. Und ich würde das nie machen, Miriam. Ich schätze dich als wunderbare Frau Gottes. Aber stellt mal vor, ich würde mit meinem Mann später reden und irgendwas Schlechtes über Miriam sagen. Also wie die Ansagen gemacht hat, ne? Also, oh nee, würde ich nie tun. Das war eine wunderbare Ansage. Stellt mal vor, ich würde das machen und Miriam wird es hören. Und das wird in ihrem Herzen was auslösen. Es wird vielleicht ihren Selbstwert anknacksen, wenn sie noch nicht so eine reife Christin ist, wie sie ist, ne? Vielleicht würde das eine Unsicherheit in ihr auslösen. Und dann ist da eine Verletzung, die ich verschuldet habe. Jetzt redet Kolosser hier von einem Schuldschein. Weil das ist, was passiert in der geistlichen Welt, genauso wie das im Natürlichen ist, wenn jemand vor Gericht geht oder so, ne? In der geistlichen Welt, wenn da eine Schuld ist, ein Schmerz, den ich jemandem zufüge, ob einer anderen Person oder Gott, wenn ich verstoße gegen Gesetz, ja, gegen das Gesetz der Liebe auch, das uns gegeben ist, ne? Wenn ich jemanden verletze, dann ist da eine Schuld. In Satzungen geschrieben, die Sarah hat gelästert über Miriam. Und es hat Schmerz verursacht. Und es hat das und das verursacht. Und jetzt schulde ich der Miriam was. Das ist einfach, wenn ich der Miriam jetzt einfach nur schulden würde, dass ich aus Versehen ihr Auto angefahren habe, dann kann ich das gut in Ordnung bringen. Ne? Dann rufen wir unsere Versicherungen an und dann reparieren wir das Auto. Dann kann ich die Schuld einfach begleichen. Aber wenn das so was Zwischenmenschliches ist, wo es um Selbstwert geht, um Vertrauen, um Gefühle, das ist gar nicht so unbedingt so einfach, das wiederherzustellen. Ne? Da kann ich mich entschuldigen. Aber den Schmerz, den ich in einer anderen Person ausgelöst habe, in vielen, vielen Fällen, kann ich den gar nicht wieder gut herstellen. Das Problem ist auch noch, Sünde multipliziert sich. Ne? Oft, wenn ich jemanden verletzt habe, die Person ist dann vielleicht verletzt und ist gerade in Aufruhr und trifft sich dann mit ihrem Mann zu Hause und wird dann da zickig zu Hause und verletzt gleich die nächste Person weiter. Ne? Das multipliziert sich so. Erinnert ihr euch daran? Jetzt spricht zu euch, ne? Das multipliziert sich und wir können manchmal gar nicht mehr alles in Ordnung bringen, was so passiert ist in unserem Leben, was so Konsequenzen sind. Aber deswegen bin ich so dankbar für Jesus, für diese Stelle, weil dieser Schuldschein in Satzung geschrieben, denn was hat er gemacht? Er hat ihn genommen und ans Kreuz genagelt. Er hat den mir weggenommen und dir weggenommen für die Dinge, die du getan hast, die in deinem Leben passiert sind, ob du sie wolltest oder nicht. Er hat den genommen, aus unserer Mitte geschafft und ans Kreuz genagelt. Und er hat gesagt, ich nehme die Verantwortung. Das, was du gar nicht tragen kannst, was du in der geistlichen Welt nicht begleichen kannst, weil du dich selbst nicht reinwaschen kannst von Schuld, aber was du selbst im Zwischenmenschlichen nicht wieder in Ordnung bringen kannst, all diese Dinge, die Schuld, ich nehme die und ich nagel die ans Kreuz. Und er wäscht uns rein wie Schnee. Und dann, das Wunderbare, was wir manchmal verpassen, ist, er nimmt ja nicht nur die Schuld, die Flecken auf meinem Gewand, sondern er nimmt auch die Verantwortung für die Wiederherstellung, für die Heilung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesaja 53. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich genommen, all die Folgen von Sünde, ne? Unsere eigenen und die von anderer Leute. Er hat die auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niederbeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist, warum wir Heilung verfügbar haben. Ne? Das ist, warum wir heute Morgen beten können in unserer Mitte für die Kranken. Und sie werden gesund werden, sagt das Wort. Amen. Wir legen Hände auf und sie werden gesund werden, weil Jesus die Schmerzen und die Krankheiten aus unserer Mitte genommen und getragen hat für uns. Weil er all die Folgen, die Verantwortung für Sünde und ihre Folgen auf sich genommen hat. Und wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass damit nicht nur Krankheiten, körperliche Heilung gemeint ist, sondern auch hier. Weil Gott macht keine halben Sachen. Lest mal weiter Jesaja 61. Jesus zitiert diesen Psalm, ich komme jetzt zum Ende, ich verspreche euch. Jesus zitiert diese Prophetie, als er in den Tempel geht und das erste Mal predigt. Ne? Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Ja, haben wir das auch hier, können wir gerne mal anschmeißen. Jesaja 61, den Armen frohe Botschaft zu künden, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Amen. Und es geht weiter, ihr kennt das, den Gefangenen Freiheit auszurufen, Öffnung des Kerkers gebundenen, aber die gebrochenen Herzen sind zu heilen. Jesus liebt es, wiederherzustellen. Alle Folgen der Sünde, die ganzen Schuldscheine ins Kreuz genagelt. Das ist so eine gute, frohe Botschaft, Leute. Es ist die beste Botschaft, die wir haben, die wir nicht vergessen dürfen, wo wir immer wieder drüber nachdenken und neue Offenbarungen bekommen dürfen, wie sehr er uns liebt. Wie sehr er gerannt ist, den Himmel verlassen hat, die Herrlichkeit hinter sich zu lassen werden, um einer von uns zu werden, um Leben zu leben, wie du das gelebt hast, um deinen Schmerz, dein Leben zu spüren, versucht zu werden in allem, was worin wir versucht werden, heißt das im Hebräerbrief. In allem, wo wir versucht sind, ist er versucht worden. Und er hat ein vollkommenes Leben gelebt und dann die Verantwortung auf sich genommen für unsere Schuld und für unsere Wiederherstellung. Deswegen ist Vergebung übrigens so eine große Sache im Reich Gottes, ne? Deswegen ist Vergebung so wichtig, weil es eine Anerkennung ist des Kreuzes. Für mich und für den anderen. Weil es ein Anerkenntnis ist. Es ist ein Anerkennen, dass ich den Schuldschein da oben lasse und zu ihm schaue für meine Heilung, für meine Wiederherstellung, für meine Wiedergutmachung. Ich gucke nicht mehr zu Miriam oder zu meinem Mann oder zu wem auch immer mich verletzt hat für meine Wiedergutmachung. Ich gucke zu Jesus. Ich gucke zu Jesus und deswegen kann ich vergeben und den Schuldschein da lassen und anerkennen, so wie Jesus mich gerettet hat und mir vergeben hat, so hat er dir vergeben. Seine Gnade ist genug. Seine Gnade ist genug. Heute Morgen, wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen, Josh wird einfach Gitarre spielen, einfach ein bisschen instrumental. Und ich möchte uns eine Möglichkeit geben, zu reagieren. Aber ich hatte auf dem Herzen, dass heute Morgen Gott drei Dinge tun möchte und tut. Dass er zum einen unsere Liebe einfach anfacht. Unsere Liebe anfacht. Uns neu unser Herz erwischen möchte.